Wie gehe ich mit Widerstand in Veränderungsprozessen um? Macht Scrum Sinn, wenn ich ein agiles Framework in meine Teamarbeit einführen will? Wie gestalte ich einen gewinnbringenden Prozess der Konzeptentwicklung? Wenn euch solche konkreten Fragen gelingender Schulentwicklung interessieren, dann seid ihr hier richtig. Ich bin David Luhr, Oberstufenleiter an einer Gesamtschule, Schulentwicklungsberater, Trainer für Schulentwicklungsberatung und Host vom Podcast Die Schulentwickler, der Podcast für Schulentwicklung aus der Praxis. Die Schulentwickler sind euer Zugang zu konkreten Tools für gelingende Schulentwicklung, Ideen für einfache Veränderungen im Alltag sowie Berichte und Interviews aus der Praxis guter Schulentwicklung. Hallo und herzlich willkommen zur letzten Folge der Schulentwicklungsakademie zu neuen Prüfungsformaten und der Reform der Oberstufe. Ich freue mich ganz besonders, dass ich heute jemanden bei mir zu Gast habe, der für all diejenigen spricht und sprechen kann, die die eigentlichen Adressaten der Reform sind und der Frage, wie Prüfungen in Schulen zeitgemäß eigentlich gestaltet werden können. Ich freue mich total, dass Amy Kirchhoff da ist, die, ich hoffe, ich sage es jetzt richtig, Generalsekretärin der Deutschen, der Bundesschülerinnenkonferenz. Herzlich willkommen, Amy. Schön, dass du dir Zeit nimmst. Erzähl ruhig mal ein bisschen was zu dir, zu deiner Tätigkeit, bevor wir gleich einsteigen.
Ja, moin. Vielen Dank, dass ich da sein darf. Genau, ich bin Amy, ich bin aktuell 19 Jahre alt und Generalsekretärin der Bundesschülerinnenkonferenz. Das bedeutet, dass ich bis vor sehr kurzer Zeit auch selber noch Schülerin war. Ich habe jetzt diesen Sommer mein Abitur gemacht und während der Zeit Vertretungsarbeit gemacht. Also man kann es ganz grob runterbrechen, als ich bin Schülersprecherin für Deutschland. Damit können so die meisten Leute was anfangen. Genau, und das ist verschiedene Aufgaben gehen damit so ein bisschen einher. Also ich habe, während andere bei mir im Unterricht saßen, bin ich ab und zu mal nach Berlin gefahren und habe angefangen, mit Politik und mit Presse zu sprechen. Heißt also, dass ich zum Beispiel im Bildungs- und Familienausschuss war, um über die Perspektive von Kindern und Jugendlichen in Schule während Corona zu sprechen und da so ein bisschen die Nachbereitung mitzumachen. Das war zum Beispiel ein Thema. Bin aber auch ab und zu in Film und Fernsehen unterwegs und spreche da zum Social-Media-Verbot und wie das mit SchülerInnen einhergeht und wie das in Schule umgesetzt werden kann. Genau, das ist so meine Aufgabe. Trete natürlich auch mit Zivilgesellschaft, also die Gewerkschaft, die GEW sagt bestimmt ganz viel, was die Gewerkschaft für Erziehung und Wissenschaft, der Philologenverband, der ja auch hier im Podcast schon war, auch mit denen stehen wir im Austausch. Genau, und das ist so mein täglich Brot. Und am Ende des Tages geht es mir immer darum, Schule besser zu machen für SchülerInnen. Und auch wenn es nicht heute besser wird, dann vielleicht in 10, 15 Jahren.
Ja, das ist ja, glaube ich, schon mal eine realistische Zeitperspektive. Also irgendwas wird sich, glaube ich, auf jeden Fall verändert haben in 10 bis 15 Jahren. Leitet ja auch ganz gut zum Thema über. Wir wollen heute nochmal sprechen zu neue Prüfungsformate, zeitgemäße Prüfungsformate, vor allen Dingen im Hinblick auf die Frage, wie die Abiturprüfung und die Oberstufe zeitgemäß gestaltet werden kann. Wir haben in den drei vorherigen Folgen Stimmen aus dem pädagogischen Diskurs gehört und heute soll es darum gehen, tatsächlich mal die Betroffenen der Reform zu Wort kommen zu lassen. Das wird ein bisschen schwierig, alle Schülerinnen und Schüler Deutschlands zu Wort kommen zu lassen. Deswegen darfst du stellfertretend für sie heute sprechen. Ich denke ja aber, dass du mit Sicherheit auch mit ganz, ganz vielen Leuten darüber im Austausch stehst und auch deine eigenen Erfahrungen so hast mit Prüfungen in Schule. Das würde mich so interessieren zum Einstieg. Was verbindest du mit Prüfungen im schulischen Kontext?
Also ich glaube, zu großen Prüfungen, zur Realschule, Abitur, verbinde ich als allererstes immer so den Stress von, oh Gott, ich muss mich jetzt vorbereiten. Und dann fällt einem zwei Tage vorher ein, oh Gott, das geht ja auch ganz lange. Und tatsächlich ist eine der Fragen, die ich mir sehr oft gestellt habe, welches Essen nehme ich mit? Hm. Und es wurde im Laufe der Prüfungen einfach immer weniger. Genau, ich glaube, das ist so ein kleines Ding. An und für sich sind Prüfungen, glaube ich, schon vor allem immer eine Stresssituation gewesen und irgendwie die Panik, wer hat angefangen zu lernen, wer hat wie viel gelernt, brauchen wir das Thema nicht. Und das geht ja schon vor den großen 4-5-Stunden-Prüfungen los. Also dann geht ja schon bei der Klassenarbeit, sind ja alle am, oh Gott, welches Thema kommt denn jetzt dran? Habe ich denn alles gelernt? Also schon da kommt das ja so ein bisschen auf. Ich glaube, das ist tatsächlich eine der großen Emotionen, die ich damit verbinde. Zeitgleich habe ich irgendwann auch gelernt, dass Noten nicht so viel über mich als Mensch aussagen und seitdem konnte ich da entspannt herangehen. Aber ich glaube, der Grundstress, der ist nie ganz weggegangen.
Klingt jetzt ja schon so ein bisschen, dass das irgendwie eigentlich so ein Ritual des Bildungssystems ist, dass irgendwie so seine Logik doch sehr aus sich selbst bezieht und gar nicht irgendwie so die Rückkopplung an die eigentliche Gesellschaft, für die sie vermeintlich vorbereiten soll, hat.
Ich glaube, das ist das, was ganz oft fehlt im Bildungssystem. Also die Rückkopplung an die Gesellschaft ist, ich glaube, an vielen Punkten nicht gegeben. Also um das jetzt an dem Prüfungsbeispiel festzumachen, zum einen geht es da um die Inhalte, die, glaube ich, nicht gesellschaftsrelevant sind an vielen Stellen. Klar, die Kompetenzen, die man damit lernt, eine Textanalyse zu machen, definitiv, die brauchen wir auch. Zeitgleich ist, glaube ich, nicht jeder Fakt, den ich in der Klassenarbeit irgendwann mal aufschreiben musste, tatsächlich wichtig für mein weiteres Leben. Und zeitgleich ist, glaube ich, auch das Format, in dem wir aktuell abfragen, nicht zeitgemäß und nicht alltagstauglich. Weil wie viele Menschen müssen sich denn in ihrem Job irgendwann nochmal hinsetzen und heute an diesem Tag genau dieses Wissen erbringen und das irgendwo aufschreiben? Das passiert ja einfach nicht mehr. Außer wenn man nochmal studiert oder eine Ausbildung macht. Aber im tatsächlichen Berufsleben ist das ja keine realistische Situation.
Jetzt sind wir schon direkt mittendrin. Wenn wir so auf diese klassischen Formate gucken, Klassenarbeit, Klausur, Test, zu einem vorgegebenen Zeitpunkt wird Wissen oder je nachdem, wie man es formulieren will, Kompetenzen abgeprüft, die in einem definierten Zeithorizont gelernt werden sollen. Das ist natürlich, sowas passiert ja im Berufsleben und auch später, so formalisiert nicht. Wie würdest du zu so einer These stehen, die immer wieder vertreten wird, von, sagen wir mal, Befürwortern von so einer klassischen Prüfungskultur? Ja, das stimmt. Ihr werdet nicht damit konfrontiert sein, dass jemand euch ein Blatt Papier und einen Stift hinlegt und sagt, so, jetzt prüfen wir das ab. Aber dass ihr in Situationen kommt, wo ihr eine Kompetenz nachweisen müsst und das auch unter Druck und unter der Zuhilfenahme halt zum Beispiel von Wissen. Ist das nicht was, wo eine Klausur trotzdem so ganz gut, ja vielleicht nur so als Dummy oder als halt so eine Simulation durchaus ihr Recht hat, dass sie da eben guckt, wer kann unter diesen Kontextbedingungen was leisten?
Ich glaube nicht. Ich glaube, dass Prüfungen, wie wir es in der Schule machen, ganz weit weg von dem ist, wie ich irgendwann mal unter Druck Leistungen bringen muss. Weil ich zum einen, wenn ich in einer Jobsituation bin, ja schon mal erstmal in einer Arbeitsstelle bin, für die ich ja per se erstmal ein größeres Interesse habe. Mhm. Also ob ich jetzt in meiner Chemieklausur, wo mich Chemie seit 3 Jahren nicht mehr richtig interessiert, weil ich habe irgendwie die Oktettregel nicht verstanden und ab dem Zeitpunkt war ich raus in dem Fach, da bin ich irgendwo ausgestiegen. Und es macht aber einen Unterschied, ob ich in diesem Fach, wo ich vielleicht nicht alles durchsteige oder das sehr viel Arbeit brauche, eine Klausur unter den Bedingungen schreibe, unter denen wir aktuell Klausuren schreiben, oder ob ich in einer Jobsituation bin, wo ich Kompetenzen zeigen muss. Also zum Beispiel in einer kurzen Zeit was recherchieren muss zu einem Thema, das mich ja interessiert, weil ich arbeite ja freiwillig in dem Bereich. Oder ich muss in einem Team zusammenarbeiten und gegebenenfalls einen Konflikt lösen. Auch da habe ich ja ein Interesse daran, dass dieser Konflikt gelöst wird. Und ich glaube, diese grundsätzliche Differenz von das eine, dann werde ich reingesetzt und das muss ich machen, und das andere ist was ich mir freiwillig suche, das ist, glaube ich, ein ganz entscheidender Unterschied, was das nicht vergleichbar macht oder was nicht daraus schließen lässt, dass Klausuren die Blaupause dafür sind, wie man mit Stresssituationen im Arbeitsleben umgeht. Ja. Ich glaube, dass wir SchülerInnen definitiv resilient machen müssen und dass wir denen beibringen müssen, wie man mit Stress umgeht. Aber so eine Klausur ist ja weniger, ich lerne, wie ich mit Stress umgehe, und mehr Stressor an sich.
Hab da so verschiedene Gedanken. Also ein Gedanke, der für mich auch jetzt kommt, den ich ganz oft habe, ist, wenn wir über ein Bildungssystem reden, wo es eine Schulpflicht gibt, dann sind wir ja immer in einem Kontext, wo irgendwo Zwang eine Rolle spielt. Ne? Also ich bin total überzeugter Lehrer, auch in der öffentlichen Schule, und ich glaube, wir haben trotz oder vielleicht wegen der Schulpflicht sogar ganz viele sinnstiftende Kontexte für junge Menschen. Nichtsdestotrotz kommen wir ja aus der Nummer nicht raus, dass es eine Zwangsveranstaltung ist. Das wird immer so sein, solange es eine Schulpflicht gibt. Und ich würde deinen Punkt teilen, den du gesagt hast, so sieht das im Beruf, sieht das anders aus. Das habe ich mir auch ausgesucht, in welchem Feld ich dann arbeite. Aber wenn wir jetzt die Schulpflicht nicht auflösen wollen und bei der bleiben, haben wir da nicht immer dieses Grundproblem, dass wir immer irgendeinen simulierten Kontext in einem Zwangssystem haben? Den Grundwiderspruch kriegt doch nicht weg, oder?
Auch da, glaube ich, ist es zu weit gegriffen zu sagen, Schulpflicht und wie wir Menschen mit ihrer Leistung einordnen und wie das im Arbeitsleben ist gleichzusetzen. Klar, was ich arbeite, suche ich mir freiwillig aus. Auch da bin ich irgendwo in einer Zwangssituation, dass ich nicht immer nur Sachen mache, die mir hundertprozentig Spaß machen. Aber ich habe ein anderes Grundinteresse. Ich glaube, dass wir aber beim Thema Schule auch da grundsätzlich anders denken können. Also nur weil ich verpflichtet bin, in die Schule zu gehen, um bestimmte Grundlagen zu lernen, was ich auch gar nicht anzweifeln möchte, weil ich es sehr sinnvoll finde. Vor allem, wenn wir jetzt auch im Bereich Demokratiebildung zum Beispiel gucken, dass Schule ein ganz wichtiger und ganz zentraler Ort, dass wir da irgendwie alle zusammenbringen. Auch was das Thema mentale Gesundheit angeht, hat Schule noch ein riesiges Potenzial, da mehr zu unterstützen, was nicht so gut genutzt wird aktuell. Und trotzdem ist Schule aktuell sehr, dass man in eine Struktur reingeworfen wird. Also man kann sich die Struktur nicht so gut selbst stricken. Und wir können Schulpflicht und ich kann aber trotzdem die Schule mehr nach meinen Interessen auslegen, definitiv vereinbaren. Das ist nur was, was sehr, sehr viel Konzeption und Mut zur Veränderung braucht. Und den vermisse ich aktuell an vielen entscheidenden Stellen in der Politik, was beim Thema Bildung ja, zu entscheiden wäre. Also die Menschen, die in der Entscheidungsposition sitzen, die entscheiden leider oft für das aktuelle System und nicht für die gegebenenfalls für Schüler in bessere zukünftige Variante von Schule.
Braucht es Prüfungen in der Schule? Ich frage jetzt mal ganz provokativ.
Ich glaube nicht, dass es Prüfungen, wie wir sie heute kennen, braucht. Ich glaube, es braucht Rückmeldung zum Lernstand. Das ist, glaube ich, das, was man braucht. Also auch wir als Bundesschülerinnenkonferenz fordern langfristig, dass Noten, wie wir sie heute kennen, in Ziffernform abgeschafft werden. Noten sind ja kein objektives Instrument, um zu bewerten, wie eine Leistung ist. Wir wissen, wenn wir die gleiche Arbeit mit dem gleichen Namen an drei unterschiedliche Lehrkräfte kriegen, kriegen wir gegebenenfalls drei unterschiedliche Ergebnisse,
Mit relativ
die
großer
von,
Wahrscheinlichkeit sogar. Also kann ich aus meinem
ja, mit,
Praxisalltag berichten. Machen sich Schüler manchmal ja sogar einen Spaß draus, ne? Komm, wir geben die gleiche Klassenarbeit ab und gucken, was passiert. Habe ich tatsächlich schon erlebt.
Ja, zum einen das, zum anderen genau haben wir das ja aber auch sozusagen so durchanonymisiert in verschiedenen Studien schon gesehen, dass wir auch da Differenzen von bis zu drei Schulnoten haben. Also Note an sich, auch wenn das nur eine Zahl ist, ist kein objektives Kriterium. Und ich glaube, dass wir deswegen auch von diesem Gedanken wegkommen müssen, dass wir prüfen und bewerten in einer objektiven Art und Weise. Das können wir halt einfach gar nicht machen, weil Lehrkräfte ja auch einfach subjektive Wesen sind, sind tendenziell Menschen. Was ich auch
Tendenz, ja,
Was ich
das
sehr
war jetzt auch
wichtig,
fast schon
was ich
gemeint.
sehr wichtig finde.
Tendenzchen-Menschen.
Nee, ich glaube, dass Lehrkräfte an der Stelle sehr, sehr viel mit Beziehungsarbeit machen müssen und dass sie eigentlich mehr Lernprozesse begleiten als bewerten sollten. Und da braucht es, glaube ich, definitiv Rückmeldung dazu, wie entwickle ich mich als Mensch? Habe ich die Kompetenz schon erlernt, die ich erlernen soll oder nicht? Also ich glaube, man braucht kein komplett freies, ich mache einfach, worauf ich Lust habe. Aber ich glaube, es braucht ein Ich werde begleitet in dem, dass ich mir Kompetenzen beibringe. Und es wird geguckt, dass ich alles lerne, was ich lernen muss, was Grundkompetenzen sind, was wirklich wichtig ist. Nicht nur lesen, rechnen, schreiben, was natürlich wichtig ist, aber auch beim Thema Demokratiebildung, beim Thema mentale Gesundheit, beim Thema ökonomische Bildung, dass man einfach die Grundlagen mitbekommen hat. Und da muss ich aber nicht zwingend eine Note für bekommen. Da kann ich mich auch in der Woche mit einer Lehrkraft hinsetzen und wir schauen, was habe ich denn diese Woche geschafft, wie habe ich mich denn entwickelt, wo muss ich nochmal nachsteuern und was kann ich vielleicht auch einfach schon gut. Und da braucht es einfach individuellere Feedback-Prozesse. Und natürlich braucht es Aufwand und Personal und kostet Geld, aber am Ende des Tages wird es sowohl den Lehrkräften als auch den SchülerInnen mehr bringen, als einfach nur einzukategorisieren in 1 bis 6 oder 1 bis 15.
Klingt für mich jetzt ein bisschen so ein Plädoyer, den pädagogischen Auftrag von Schule von dieser Selektionsfunktion von Schule zu trennen.
Ja, also ich glaube, dass wir die Debatte zum Beispiel um Schulform auf alle Fälle nochmal führen müssen. Dann geht's los bei den Förderschulen, wo es ja eh immer so ein bisschen die Frage ist, brauchen wir Förderschulen oder nicht? Ist das inklusiv oder ist es ein exklusives System? Ich glaube, dass wir das aber auch an ganz vielen anderen Schulformen eigentlich haben, dass das eine Exklusivität schafft. Wir wissen, dass die Wahrscheinlichkeit, ob ich ein Abitur ablege oder nicht, abhängig davon ist, wie viel Geld meine Eltern haben und welchen Bildungsstand meine Eltern haben. Das ist ja auch kein, also wir haben ja kein Schulsystem, das allen tatsächlich die gleichen Voraussetzungen ermöglicht. Und ich glaube aber, dass das was ist, wo wir eigentlich hinkommen müssen, dass alle, die in dieses Gebäude gehen, die gleichen Chancen und Möglichkeiten haben, ihr eigenes Potenzial zu entfalten. Und dazu gehört, glaube ich, auch, dass wir über Schulform sprechen müssen und schauen müssen, okay, macht es nicht vielleicht Sinn, eine Gesamtschule aus Schulen zu machen? Brauchen wir nicht mehr Gesamtschulen, um alle abzuholen, um gemeinsame Lerngemeinschaft zu schaffen? Das ist, glaube ich, auf alle Fälle eine von vielen Grundsatzdebatten, die wir eigentlich mal führen müssten, weil wir auch wissenschaftlich an vielen Stellen schon da sind, dass man sagt, okay, Es macht irgendwie bildungsgerechtigkeitstechnisch zumindest nicht so viel Sinn, das System aktuell so weiterzufahren, und wir machen es trotzdem, weil es ist halt einfach und es ist schon da.
Jetzt drehen wir natürlich gerade am ganz großen Rad, wenn wir die Strukturfrage des deutschen Bildungssystems stellen. Können wir später nochmal vielleicht drauf gucken. Ich würde jetzt nochmal bei den Prüfungen bleiben. Und du sagtest gerade schon, Ziffernoten sind jetzt nicht, aus eurer Perspektive nicht unbedingt so sonderlich zielführend. Die Selektionsfunktion, also ich sag mal, bildungssoziologisch sagt man ja, ein Bildungssystem hat verschiedene Funktionen. Eins ist ja wirklich die Bildungsfunktion, ne, die Grundbildung der Bevölkerung, und ein anderer Auftrag ist die Selektion der Schülerinnen und Schüler eben in verschiedene Bereiche. Würdest du sagen, so eine Grundidee der Selektionsfunktion, das ist anachronistisch, das hat heutzutage nichts mehr verloren?
Mir ist das eine persönliche Einschätzung an der Stelle, und ich würde sagen, dass eine Selektionsfunktion schon nichts ist, was uns in Bildung eigentlich, was ein Grundanspruch an Bildung sein sollte oder an Schule sein sollte. Ich glaube, unser Anspruch muss eher sein, dass wir nicht aussortieren nach dem, was die Leute können, sondern dass wir dazu befähigen, dass alle alles schaffen. Also ich
Das ist
glaube,
jetzt aber
Schule
schon ein sehr
muss.
hoher Anspruch, ne? Alle alles schaffen. Also ich würde von mir sagen, Chemie und Physik, na, bin ich raus. Schaffe ich
Ja, aber
nicht.
das ist. Ja, aber das ist genau da, also ich glaube, das Problem, was wir mit Prüfungen haben, ist, dass wenn wir über Prüfungen und Noten und Leistungsbewertung sprechen, dann sprechen wir immer eigentlich über den ganz großen Zusammenhang von, wie verstehen wir Schule und wie funktioniert Schule. Und ich glaube, an der Stelle ist, dass alle alles schaffen, nicht gemeint mit, alle müssen in jedem Fach 100% Leistung erbringen, sondern wie können wir es schaffen, dass alle, die Potenzial ja aus sich mitbringen, nicht nur aus extrinsischer, sondern auch aus intrinsischer Motivation. Was interessiert die Person? Dass man sich da vertiefen kann, dass man sich da spezialisieren kann, dass man das, was man mitbringt, tatsächlich entfalten kann, und dass wir SchülerInnen nicht einschränken, was ja aktuell oft passiert, dass man an vieler Stelle beschränkt wird, wenn man zum Beispiel stark kreativ ist und eigentlich da mehr Zeit bräuchte, um sich da auszuleben. Und dann sitzt man halt im Matheunterricht und malt halt in sein Matheheft. Das Potenzial liegt halt einfach woanders von der Person, und es wird aber aktuell einfach extrem wenig und sehr, sehr spät erst berücksichtigt im deutschen Bildungssystem.
Ist das vielleicht so das böse Gespenst des Humboldtschen Bildungsbegriffs, was da immer noch rumschwirrt, der ganzheitlich gebildete Bürger, die ganzheitlich gebildete Bürgerin in Naturwissenschaften, Sprachen, Gesellschaftswissenschaften, musisch, sportlich? Und wenn man so einen Bildungsbegriff folgt, kommt man natürlich irgendwie, was heißt natürlich? Es ist eine relativ hohe Wahrscheinlichkeit, zu einem Bildungssystem zu kommen, das schulisch so aufgestellt ist wie unseres. Brauchen wir da vielleicht einen anderen Bildungsbegriff aus deiner Perspektive?
Ich glaube schon, dass wir dann einen anderen Grund an, oder ich glaube, wir müssen das anders verstehen. Also eine ganzheitliche Bildung ist, glaube ich, sehr, sehr wichtig. Ich glaube, Ganzheitlichkeit ist in ganz vielen Kontexten ganz wichtig. Ist ja auch was, was sich in der Medizin seit Jahren immer mehr verbreitet, dass wir auch den Mensch als Ganzheitlichkeit betrachten. Und ich glaube aber, was aktuell einfach der Fall ist, ist, dass wir zwar sagen, wir haben ein ganzheitliches Bildungssystem, aber auf bestimmte Faktoren einfach sehr viel mehr Wert gelegt wird. Und dass die Ganzheitlichkeit nicht komplett ausgenutzt wird in dem Maße. Und ich glaube, Ganzheitlichkeit heißt auch nicht, ich muss alles gleich gut können und ich muss alles gleich viel machen, sondern ich brauche überall einen Grundstand, und wo ich mich dann vertiefe, was ich mehr mache, wo meine Interessen liegen, wo meine Potenziale liegen, das kann ich über meine grundsätzliche Ganzheitlichkeit hinaus entwickeln. Und diese Zusatzentwicklung ist was, was gerade, glaube ich, fehlt und wo man nochmal schauen muss, wie man das beibringt. Ich glaube aber auch, dass wir über das ganze Thema von Unterrichtsfächern zum Beispiel in dem Atemzug auch mitdenken müssen. Macht es Sinn, es so klar einzuteilen, oder macht es da nicht mehr Sinn, tatsächlich fächerübergreifende Kompetenzen eher zu verfolgen, was laut Lehrplan ja aktuell schon gemacht wird, wo es aber oft daran scheitert, dass Lehrkräfte miteinander ins Gespräch kommen und schauen, wer jetzt in welchem Jahrgang tatsächlich was macht.
Die Strukturen einfach sehr behäbig sind und wenig von diesen Ideen tatsächlich in der Praxis ankommt. Wenn ich das mal so paraphrasiere, du
Ja.
nickst. Okay, wenn man sich das jetzt mal so weiterspinnt, ne, angenommen, okay, weiß nicht, eine Fee ist gekommen, ne, Wunderfrage, Bums, hat funktioniert, Bildungssystem tickt jetzt anders. Was macht denn dann eine gute Prüfung aus?
Ich glaube, da macht eine gute Prüfung aus, dass ich nicht mit 30 anderen Leuten in einem sehr, sehr warmen Raum sitze und einfach nur auf dem Blatt schreibe, was ich weiß, sondern dass das, was ich weiß, anders abgefragt wird. Und ich glaube, dass dieses Abfragen gar nicht darin besteht, dass Leute vor mir sitzen und mich tatsächlich fragen, sondern dass ich Lehrkräfte habe, die sich als Begleiter verstehen und sehen, was ich kann. Ich glaube, das ist zum Beispiel auch was, womit wir Prüfungsangst wahnsinnig gut begegnen können, wenn es nicht um diesen einen Stichtag geht. Es geht nicht um den einen Tag, an dem ich leisten muss, sondern es wird geguckt, wie entwickle ich mich, und es guckt jemand auf meinen Prozess, und es schaut sich jemand meinen Prozess an und sieht, dass ich mich kümmere und dass ich mich bemühe. Und daraufhin wird gesagt, okay, du hast die Kom also man, wir sehen jetzt auch, du hast die Kompetenz erreicht, du hast dich auch gesteigert, du hast verbessert, was du vielleicht vorher schon konntest. Und das aber über einen Zeitraum und nicht auf einen Tag runtergebrochen. Ich muss schreiben. Und vielleicht tut es auch dem einen gut zu schreiben und vielleicht tut es dem anderen gut zu reden. Und genau da sollte man auch die Offenheit haben, diesen Prozess auf unterschiedliche Arten und Weisen zu machen. Vielleicht macht es der eine praktischer und der andere theoretischer. Am Ende geht es nur darum, dass die Kompetenz zum Beispiel zum kritischen Denken da ist.
Ja, finde ich spannend, so als Grundidee. Aber die ganzen internationalen Leistungsvergleichsstudien ja irgendwie zeigen, dass die Grundfähigkeiten im deutschen Sprachraum, vor allen Dingen in Deutschland, also in Deutschland, immer schlechter werden. Fremdsprache, Deutsch, Leseverstehen, Sprachverstehen, Rechtschreibstrategien, mathematisch-naturwissenschaftliche Grundkenntnisse. Also wir gehen ja deutlich nach unten. Wenn man jetzt zumindest glaubt, dass die Tests, die da messen, das messen, das tatsächlich messen. Ne? Und ich würde jetzt mal dem methodischen irgendwie schon glauben, dass das Ganze halbwegs funktioniert, ne? Dass zumindest der Messfehler sich nicht groß geändert hat, wenn schon Messfehler da ist, aber dass im Moment hinsichtlich der Erlangung von Basiskompetenzen nicht so unglaublich gut aufgestellt ist. Jetzt würde ich als Lehrer durchaus sagen, meine Erfahrung ist halt tatsächlich, dass um Grundkompetenzen zu schulen, klassisch lehrerzentrierter Unterricht eigentlich eine ganz smarte, effiziente Sache ist. Und dass irgendwie sowas wie selbstgesteuerteres Lernen, wo Schülerinnen und Schüler sich selber auch ihre Lernziele aussuchen und projektorientierter abläuft, dass das total spannende Lernformate sind, aber zum Erlernen von Grundkompetenzen, glaube ich, auch wirklich nicht die effizientesten. Und da sehe ich so irgendwie, ja, doch einen kleinen Bruch, weil ich glaube, das Bildungssystem hat auch schon durchaus den Auftrag, sicherzustellen, dass die Mitglieder der Bevölkerung über diese Grundkompetenzen verfügen, weil ich glaube, sonst wird es auch eng mit dem Auftrag, den das Bildungssystem hat.
Du willst Schulentwicklung nicht nur hören, sondern in der Praxis gestalten, an deiner eigenen Schule oder als Beraterin für andere? Dann schau unbedingt in die Schulentwickler-Community. Dort findest du meine KI-Assistenz für Schulentwicklung. Direkt einsetzbares Material für Schulentwicklungsprozesse, praxisnahe Fortbildung und Tools für die professionelle Beratung von Schulen. Und das Beste? Zu jeder neuen Podcast-Folge gibt es in der Community neue Materialien oder Fortbildung. 2 Wochen lang kostenlos zum Download. Den Link findest du wie immer in den Shownotes. Also, komm vorbei, werd Teil der SE-Community. Lasst uns Schulentwicklung gemeinsam voranbringen.
Ist da ein Widerspruch?
Also ich würde der Grundthese, Bildung muss effizient sein, erstmal widersprechen. Ich glaube nicht, dass Bildung ein Ort ist, der effizient sein muss, sondern ein Ort sein oder ein Ding sein muss, das gut sein muss. Und Effizienz ist nicht immer gut. Und ich glaube, was uns gerade oft fehlt bei Bildung und Ausbildung von SchülerInnen, ist Zeit und ist die Ruhe, auch Kindern und Jugendlichen mehr Zeit zu geben, wenn sie mehr Zeit brauchen. Es gibt einfach unterschiedliche Entwicklungsstadien. Es passiert wahnsinnig viel in der Entwicklungszeit von später Kindheit bis Jugend und junges Erwachsenenalter. Und ich glaube, dass wir da von diesem grundsätzlichen Effizienzgedanken ticken zurückgehen müssen. Wir müssen nicht immer alle zur gleichen Zeit leisten. Ich kann mir auch einfach mal 2, 3 Monate mehr Zeit nehmen, wenn ich die brauche. Ich glaube auch, dass wir, was zum Beispiel diese ganzen Grundkompetenzen angeht, natürlich, wir sehen, es geht zurück. Ja, wir sehen aber auch die Länder, die gut bei diesen Grundkompetenzen abschneiden, in den gleichen Tests, im Gegensatz zu uns, zum Beispiel beim IQB-Bildungstrend und bei anderen Bildungsgerechtigkeitsstudien besser abschneiden als wir. Die Leute, die besser sind in den Grundkompetenzen, sind in der Regel auch ein gerechteres Grundsystem. Und genau deswegen können wir nicht sagen, ja, okay, wir sehen, in unserem aktuellen System wird es immer schlechter, seit über 10 Jahren, je nachdem, wie man sieht, auch fast seit 2 Jahrzehnten. Wir machen einfach das gleiche System nur noch strenger und dann wird es schon,
Du bist jetzt immer bei der
wenn wir,
Strukturfrage wieder, oder was ist das System?
naja, es ist schon, am Ende des Tages geht es ja schon um dieses, ich habe einen Lehrer vorne stehen und der erklärt der Klasse, wie es funktioniert. Das ist ja so ein bisschen das, wie wir Unterricht denken. Und das ist ja auch das, wo man gerade sagt, naja, dann kürzen wir halt Musik- und Kunstunterricht und machen dafür 2 Stunden Deutsch und Mathe mehr in der Woche. Und dann wird das mit den Basalkompetenzen oder Basiskompetenzen, wie sie heißen, schon. Und darum schneiden wir dann wieder besser in den Bildungsstudien zu Grundkompetenzen ab. was ja aber nicht funktioniert, weil das probieren wir ja seit Jahren und wir sehen ja, es wird ja nicht besser, sondern wir entwickeln uns tendenziell immer noch in die andere Richtung. Und die Länder, die tatsächlich besser sind als wir, die versuchen gerade andere Alternativsysteme zu fahren. Die sind weniger lehrkräftezentriert, die sind individualisierter. Das sehen wir in Schweden, das sehen wir in Kanada, das sehen wir in Estland, also so Richtung.
Aber haben wir in den skandinavischen Ländern, also mein Kenntnis, dass es da eher einen ziemlichen Rollback von einer relativ klassischen Form des Unterrichts gibt, auch gerade in Bildungsarchitektur, dass es gibt hier dieses schöne Buch Die Bildungsweltmeister, dass gerade in skandinavischen Ländern, auch in Schweden, die ganze Architekturdebatte total gekippt ist und es wieder sehr, sehr traditionelle Form des Schulneubaus gibt, weil diese offenen Lernlandschaften dort tatsächlich eher sehr negativ rezipiert werden inzwischen.
Ja, das ist, also wäre mir jetzt nicht bekannt. Mhm. Kann sein, dass es an der einen oder anderen Stelle, was den Bau angeht, in die Richtung geht. Was aber trotzdem da auf alle Fälle sehr unterschiedlich zu uns ist, ist, dass sie einen individualisierteren Unterricht haben. Also es geht nicht nur um die eine Lehrkraft, sondern es geht auch viel um selbstorganisiertes Lernen, das begleitet wird, gegebenenfalls auch durch KI begleitet wird, um da halt die Lehrkräfte zu unterstützen. Also das ist der Punkt, den ich eigentlich machen will. Wir sehen, dass bildungsgerechtere Länder individualisierteren Unterricht machen und besser in den Basiskompetenzen sind als wir. Dass wir davon schließen, unsere Basiskompetenzen werden schlechter und deswegen machen wir traditionelleres und strengeres Bildungssystem, wie wir es aktuell schon haben, das ist eigentlich ein Schluss, der sich nicht ergibt aus den aktuellen Studien.
Ah, aber wäre ich nicht so 100% dabei. Also ich glaube, da hat sich die empirische Debatte auch so ein bisschen gedreht. Aber müssen wir auch gar nicht so tief jetzt reingehen, ne? Weil wir gehen jetzt, glaube ich, gerade sehr weg von den Prüfungsformaten. Wenn wir bei den Prüfungen mal bleiben, Jöran Moos-Mehrholz hat in seinem Buch Schule 2035 so eine Schule, wo ganz viel automatisiert läuft, ganz viel selbstorganisiertes Lernen, ganz ohne Prüfung, aber ein ständiges Assessment KI gestützt. Also ich werde quasi die ganze Zeit, wird mein Lernprozess begleitet. Ich kriege als Schüler, als Schülerin die ganze Zeit Rückmeldungen über meinen Lernstand, ich kriege individuelle Aufgaben. Aber das Ganze ist halt hocheffizient darauf getrimmt, die Basiskompetenzen auszubilden. In dem Szenario, was der Jöran Moos-Mehrholz baut, funktioniert das auch. Ich meine, der empirische Erweis, dass das tatsächlich funktioniert, müsste mal erbracht werden. Ich persönlich glaube aber tatsächlich, dass da ein relativ großes Potenzial steckt. Wenn man sagt, man möchte, dass Basiskompetenzen erlernt werden, dann sind selbstgesteuerte, individualisierte, ne, adaptive Lernprozesse, die KI-gestützt sind, sehr erfolgreich wahrscheinlich. Oder sie bieten erstmal ein hohes Erfolgspotenzial. Und ich könnte tatsächlich klassische Prüfungsformate eigentlich komplett mir abschaffen. Keine summativen Klausuren, Klassenarbeit mehr, sondern tatsächlich die ganze Zeit formativ begleitend KI-gestütztes Feedback, was dann durch Lehrer als Lernbegleiter, als Lernbegleiterin ergänzt wird, um tatsächlich zu gucken, okay, an welcher Stelle schärfst du jetzt nochmal nach. Das wäre jetzt so ein Baustein, den Jöran Moos-Mehrholz sich vorstellen kann. Wie würdest du zu so einem Baustein im Bildungssystem stehen?
Ich glaube, das ist eine sinnvolle Sache. Das ist ja also grundsätzlich individualisiert. Ich glaube, bei der KI-gestützten Sache muss man einfach immer ein bisschen gucken, welche KI nutzt man, wen unterstützt man da, wen unterstützt man da nicht. Aber das ist noch eine andere Debatte, die man da führen muss. Ich glaube aber, das ist definitiv was Sinn macht. Was man an der Stelle einfach nur nie unterschätzen darf, ist die Rolle der Lehrkraft im Leben von SchülerInnen, weil die natürlich sehr, 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 sehr wichtig sind und entscheidende Personen sein können. Und ich glaube, dass egal wie unterstützend wir solche Prozesse machen, wir trotzdem noch Personen brauchen, die da sind, die halt nicht unbedingt vor der Klasse stehen und Unterricht machen, aber die halt ansprechbar sind und unterstützen und begleiten können, um eben diesen pädagogischen, menschlichen Faktor in Bildung zu erhalten.
Also Lernen in Beziehung, das stattfindet, dass man dadurch nicht ersetzen soll. Wenn man jetzt die Frage, welche Rolle kann KI spielen, so ein bisschen, das ist jetzt ja, 2035 ist gar nicht so weit in der Zukunft, wenn man ehrlich ist, aber wenn wir jetzt mal so in der näheren Zukunft bleiben, irgendwie ist, ich glaube nicht, dass wir innerhalb der nächsten 3 Jahre erleben werden, dass es irgendwelche Schulen in Deutschland gibt, die tatsächlich so ein Format umgesetzt haben. Wenn man jetzt mal so bei der näheren Zukunft bleibt, ist ja jetzt ja gerade hinsichtlich der Frage, KI ist da, ne, seit 3 Jahren ganz groß in der öffentlichen Wahrnehmung, spielt in Schulen eine große Rolle. Ich selber als Lehrer nehme das auch wahr. Ich kann viele meiner tradierten Formate, wie ich prüfe, also auch in der sonstigen Mitarbeit, wie ich versuche, Leistung zu bewerten, gar nicht mehr so machen. Und der Diskurs geht ja so in 2 Richtungen. Einerseits, Prüfungen müssen KI-sicher sein und eine andere geht in die Richtung, naja, wir müssen halt Prüfungsformate machen, die irgendwie KI sinnvoll einbeziehen? Wenn man jetzt mal diese beiden Pole aufmacht, wie würdest du dich dazu positionieren? Was sind deine Gedanken dazu? Und was sind vielleicht auch Stimmen von anderen Schülerinnen und Schülern, die du so zu der Frage gehört hast?
Also ich glaube, was wir aktuell auf alle Fälle immer festhalten müssen, ist, KI ist angekommen im Klassenzimmer, zumindest bei den SchülerInnen. Und es ist auch zur Klausurunterstützung angekommen, mehr oder weniger offiziell. Ich finde, das ist immer ein ganz schwieriges Thema, weil ich glaube, wir müssen eigentlich einfach SchülerInnen an die Hand geben, wie sie damit sinnvoll umgehen können. Mhm. Vor allem beim Thema, also beim Thema Medienkompetenz insgesamt, aber auch vor allem beim Thema KI-Kompetenz muss, glaube ich, einfach sehr, sehr gut beigebracht werden, wie man es nutzt, wie man es anwendet, wie es unterstützen kann und dass man aber auch nicht einfach, auch wenn ich in der Klausur sitze und ich darf KI nutzen zur Unterstützung, zum Lösen von meinen Aufgaben, dass ich nicht einfach nur abschreibe, was mir die KI sagt, sondern dass ich das kritisch hinterfrage. Und ich glaube, das ist so ein grundlegendes Mindset, das wir SchülerInnen mitgeben müssen, wo wir aber aktuell noch dran scheitern, weil auch Lehrkräfte noch gar nicht unbedingt ausgebildet sind in dem Bereich und Bescheid wissen, wie man damit umgeht. Ich glaube, dass wir da gar nicht mehr von wegkommen, dass wir uns irgendwie neue Sachen ausdenken müssen, wie wir Prüfungen gestalten, wie wir da KI integrieren und ob man da vielleicht auch tatsächlich einfach Richtung Open Source Sachen geht oder Open Book Klausuren. Und das ist dann halt nicht nur die Open Book Klausur, sondern die Open Laptop Klausur, wo ich halt gegebenenfalls auch tatsächlich einfach recherchieren kann. Und natürlich müssen sich dann halt die Formate erstmal ändern. Tendenziell werden wir halt bis 2035 nicht Noten abgeschafft haben und komplett lernbegleitetes Feedback haben. Per se kann es aber natürlich sein, dass wir Aufgaben umstellen und es dann eher Richtung Studiumsaufgaben geht, wo ich dann halt in der Klausur sitze und mein theoretisches Wissen halt anwenden muss. Da bringt mir am Ende des Tages weder das Internet noch die KI insane viel, sondern halt immer nur in einem Rahmen, weil ich trotzdem immer noch hinterfragen muss. Und ich glaube, in so eine Richtung wird sich das entwickeln müssen.
Kann ich vielleicht so aus meiner Praxis daneben legen? Wir haben jetzt im letzten Jahr bei uns in der Oberstufe mal rumprobiert mit alternativen Prüfungsformaten oder so kleinen Flips, gerade in Klausuren. Und wir haben zum Beispiel die von dir angesprochenen Open Book, Open Media Klausuren gemacht. Tatsächlich in einem relativ eng umgrenzten Rahmen. Die Schülerinnen und Schüler konnten sich quasi ihr Open Book im Vorfeld der Klausur selber schreiben. Also wenn man es jetzt ganz plakativ sagen will, ganz böse, die durften ihren Spickzettel schreiben und durften den mitnehmen. Jetzt ist wahrscheinlich, denken einige schon, die hören Gott, Untergang der Bildungsrepublik. Wir haben das jetzt mal evaluiert bei uns, ne? Wirksamkeit geprüft, also wirklich, was passiert. Und natürlich, ist eine ganz kleine Stichprobe, 50 Schülerinnen und Schüler, es ist eine Schule, es sind subjektive Selbsteinschätzungen, das ist null empirisch valide und ich finde es trotzdem hochgradig interessant. Weil tatsächlich, wir haben gefragt, sind deine Leistungen in der Klausur besser geworden als in anderen Klausuren? Nö. Es gibt überhaupt gar keinen Zusammenhang. Ne? Manche werden besser, manche werden schlechter. Ein und dieselbe Person ist in der einen Klausur besser als sonst und in der anderen schlechter. Also diese große Sorge, das entwertet das Lernen und die schreiben ihren Spicker ab, das ist bei uns überhaupt nicht eingetreten. Ich glaube, das tritt auch nicht ein. Weil wenn man Kompetenzorientierung und Prüfung ernst nimmt, und ich gehe davon aus, dass das inzwischen ein ganz großer Teil der Lehrerinnen und Lehrer zumindest in der Oberstufe macht, über die wir ja auch eigentlich hier, ne, so ein bisschen den Fokus drauf werfen wollen, dann reicht halt einfach nicht nur Dinge abschreiben. Das funktioniert nicht. Ich kann keine Argumentationsstruktur aufbauen, ich kann keine logische Folgekette darstellen. Das ist eine Kompetenz, die ich habe, die ich mitbringen muss. Ja, auf einer anderen Ebene, wo ein ganz starker, zumindest jetzt bei uns, ein ganz starker Hinweis war, die haben viel weniger Stress. Das ist ganz massiv runtergegangen und wir haben durchaus Schülerinnen und Schüler in nicht unerheblicher Anzahl, die ein echtes Problem mit Prüfungsangst haben und wo ich immer sage, wir messen hier eigentlich die Wirkung der Angst dieser jungen Menschen und nicht ihre Kompetenzen. Und das ist ein ganz krasser Bias, wenn wir Klausuren ernst nehmen wollen, dass sie in irgendeiner Art und Weise wirklich prüfen, wie fähig eine Person in einem bestimmten Wissensbereich ist oder einem bestimmten Fähigkeitsbereich. Und das ist ein ganz krass stabiler Zusammenhang, den wir jetzt über alle, also nicht alle, aber ein ganz überwiegender Teil der Schülerinnen und Schüler berichtet, dass sie deutlich gelassener an die Klausur gehen. Und das ist für mich, wo ich einen Punkt zu sage, liebe Leute, das können wir im Rahmen aller geltende Prüfungsordnung ohne Probleme umsetzen. Keine Prüfungsordnung verbietet das. Die Bildungsrepublik wird nicht untergehen und wir werden ganz schnell für einen ganz sensiblen, aktuell hochdiskutierten Bereich, nämlich die mentale Gesundheit der Schülerinnen und Schüler, einen Benefit heben können. Das fand ich für mich total spannend. Wir werden das jetzt bei uns in der Schule nächstes Jahr in die Diskussion einspeisen mit Kolleginnen und Kollegen und mit Schülerinnen und Schülern, wie wir damit umgehen. Und ich bin mal ganz gespannt. Ein anderer Zusammenhang, wo meine These war, Die Schülerinnen und Schüler berichten, dass sie sich gezielter auf die Klausur vorbereiten, weil sie die Möglichkeit haben, dieses Open Book sich zu bauen und das wahrnehmen. Das ist eine These, die sich zumindest bei uns nicht bewahrheitet hat. Also nach der subjektiven Wahrnehmung der Schülerinnen und Schüler haben sie sich nicht gezielter vorbereitet. Das hat mich ein bisschen überrascht, weil da hätte ich schon gedacht, ja, das nehmen die doch wahr. Und du, also deine Mimik sagt mir so, nö, das hätte ich auch nicht erwartet. Finde ich ganz spannend. Willst du mal daneben legen?
Also ich glaube, ganz grundsätzlich glaube ich, dass wir aktuell schon auch an Oberstufenklausuren teilweise Klausuren haben, wo man sehr gut einfach abschreiben kann. Mhm. Ich habe gehört, dass es einige, also je nach Lehrkraft ist es, glaube ich, auch sehr unterschiedlich, wie die Klausuren aussehen. Ich glaube, spezifischer Vorbereiten ist halt so ein bisschen, ist halt die Frage, naja, am Ende des Tages was soll ich denn vorbereiten? Also wenn ich am Ende eine Klausur vor mir liegen habe, die tatsächlich meine Kompetenzen abfragt, dann muss ich mich ja inhaltlich gar nicht vorbereiten, sondern dann habe ich im Laufe meiner Unterrichtszeit vorher die Kompetenz erlernt, die abgefragt wird. Und dann kann ich einen Argumentationstext schreiben oder ich kann ihn halt nicht schreiben.
Das wäre das Optimum, sage ich meinen Schülerinnen und Schülern auch immer. Aber ich erlebe, dass Klausuren ja anders funktionieren. Ich erlebe ja auch, dass ein Großteil, ich weiß nicht, ob es ein Großteil ist, aber ein erheblicher Teil der Schülerinnen und Schüler auch mal im Unterricht anders folgen oder im Unterricht der Kolleginnen und Kollegen. Die sind in der Zwangsveranstaltung, die nehmen ihre Rolle mehr oder weniger wahr. Manchmal spielen sie vielleicht auch nur die Rolle. Die sitzen bei mir manchmal auch im Unterricht und spielen Candy Crush oder so. Ich weiß, Candy Crush ist wahrscheinlich jetzt schon wieder viel zu alt, ne? Aber die spielen halt ihre Rolle und dann spielen sie halt das Ritual Klausur. Und meine These wäre irgendwie gewesen, naja, wenn ich denen jetzt die Chance gebe, dass die sich tatsächlich jetzt da gezielter vorbereiten, indem sie begleitend zum Unterricht sich ihr Open Book erstellen, handschriftlich auf Papier, mache ich ein Angebot, innerhalb dieses Zwangssystems, dieser Rolle ein bisschen funktionaler nachzukommen. War das naiv? Nee,
das würde ich nicht sagen. Ich glaube, es ist halt immer so ein bisschen das Ding von, naja, was heißt denn spezifischer vorbereiten oder gezielter vorbereiten? Am Ende weiß ich ja vor der Klausur nicht, was abgefragt wird. Hm. Also ich kann mich ja schlecht spezifisch auf ein spezielles Unterthema vom Thema oder vier Unterthemen vom großen Thema vorbereiten, wenn ich nicht weiß, was drankommt. Und deswegen macht es ja wenn Sinn, mich halt auf alles vorzubereiten. Oder ich mache halt Freizeit und bereite mich halt auf gar nichts vor. Also das sind ja so ein bisschen die Komponente, die es gibt. Ich glaube, es gibt wenig Leute, die sich nur darauf vorbereiten, was sie zum Beispiel nicht so gut können und sich nicht darauf vorbereiten, was sie gut können. Sondern das, was mir zugetragen wird, ist, dass wenn man sich vorbereitet, dann bereitet man sich halt auf alles vor, weil man weiß ja nicht, was kommt.
Ist das nicht aber auch ein bisschen der geheime Zweck eigentlich der Klausur? Die extrinsische Motivation zu schaffen, weil man den jungen Menschen nicht zutraut, dass sie in dem Zwangssystem intrinsisch motiviert sind?
Ich glaube, wir trainieren ihn ab, intrinsisch motiviert zu sein. Mhm. Ich glaube, per se ist man schon sehr intrinsisch motiviert, wenn man in die Schule kommt und dann muss man halt aber auf einmal und dann macht es weniger Spaß. Ich weiß nicht, ich glaube, am Ende des Tages geht es eigentlich viel darum, dass wir diese intrinsische Motivation erhalten müssen, weil diese extrinsische Motivation, die Klausuren schaffen oder schaffen sollen, führt ja nicht dazu, dass ich tatsächlich lerne, sondern ich merke mir für einen kurzen Zeitraum. Das ist ja das, was wir aktuell mit Klausuren machen. Wir haben einfach nur, wir wissen, okay, ich schreibe am 15. August eine Klausur zu Photosynthese zum Beispiel. Und dann weiß ich, dass ich zum 15.8. sehr viel Wissen über Photosynthese haben muss. Wenn man jetzt dann, oder wenn man eine Woche später nachfragen würde, was weißt du denn noch dazu wissen, würden die meisten Schüler dann wahrscheinlich sagen, keine Ahnung, Klausur ist geschrieben, weiß ich nicht mehr. Und ich glaube, das ist schon das Problem, dass diese vermeintliche extrinsische Motivation und diese Anregung, die Klausuren schaffen sollen, tatsächlich keine Anregung zum Lernen sind, sondern ausschließlich zum Merken. Und es geht nicht über. Und ich glaube, dass wir deswegen, was das angeht, wird gar nicht der Zweck erfüllt, den es erfüllen soll.
Also eigentlich irgendwie ein System, das sich total um sich selbst dreht und ja, wenn man jetzt mal irgendwie rechnet, unglaubliche Ressourcen in diese Rituale verbläst.
Ja.
Was das an Arbeitszeit ist.
Ich glaube, dass wir die Ressourcen dazu an anderer Stelle besser gebrauchen könnten. Also wenn die Zeit, die Lehrkräfte damit verbringen, Klausuren vorzubereiten, zu erstellen, zu korrigieren, auszuwerten, wenn wir die alleine umrechnen würden in begleitende Beziehungsarbeit, würde es vielen SchülerInnen wahrscheinlich mental noch besser gehen, als wenn wir nur sagen, okay, wir machen jetzt Open Media Klausuren.
Was glaubst du, wie stehen die Lehrkräfte Deutschlands zu? Das ist ja schon ein Rollenwechsel auch, den sie dann haben. Ne? Also wenn man diese Idee von jetzt, das ist ja vielleicht wirklich eine Transformation von Schule, mal weiterspinnt, dann ändert sich ja schon echt die Rolle der Lehrkraft. Und je nachdem, in was für einer Schulform ich jetzt bin, ne, also als Berater erlebe ich ja von der Förderschule über Grundschulen, Realschulen, Hauptschulen, Berufskollegs, ich erlebe ganz viele Schulformen. Und ich würde sagen, in manchen Schulformen ist das relativ stark anschlussfähig, so eine Form der Rolle der Lernbegleitung. In anderen Schulformen ist das sehr weit weg von der Selbstwahrnehmung, die die Kolleginnen und Kollegen so haben. Das ist ja schon ein dickes Brett, das man da bohren muss. Und ich weiß nicht, ob alle da so mitgehen würden.
Ja. Ja, na klar. Es ist ein wahnsinnig dickes Brett, aber genau das ist es immer, wenn wir über Systemveränderung reden. Und das ist es am Ende halt. Also, wie gesagt, wenn wir über Leistungsbewertung reden und was Leistung für uns auch in Schule heißt und ob Leistung einkategorisierbar ist oder ob es ein begleitender Prozess ist oder was auch immer für uns hinter Leistung steht, greifen wir das Grundsystem Schule an. Und Lehrkräfte sind in den meisten Fällen nicht die Personen, die große Probleme in ihrer Schulzeit mit dem Schulsystem hatten, sondern sind selber Personen, die damit verhältnismäßig gut klargekommen sind. Und denen dann zu erklären, dass wir das System verändern müssen, weil es wirklich vielen Menschen in diesem System nicht gut geht und dafür Empathie zu schaffen, das ist eine riesige Aufgabe. Und ich glaube aber, dass es dadurch, dass es damit wirklich vielen Menschen besser gehen würde, eine ist, die wir auf alle Fälle angehen müssen und wo uns das nicht davon abhalten kann. Und es braucht ein wahnsinnig großes Umdenken. Aber ich glaube, dass das Umdenken machbar ist, weil am Ende braucht es einfach nur ein paar Leute, die anfangen und den Gedanken verbreiten. Und ich glaube, wenn man die positiven Aspekte daraus sieht und auch versteht, wie viel besser es Menschen damit einfach geht und dass die sich wohler fühlen und dass die gerne lernen. Und ich glaube sehr, sehr fest daran, dass wenn ich gerne lerne, ich auch mehr lerne und ich auch freiwillig mich mit Themen beschäftige, die nicht so einfach mir zufliegen. Ich glaube, dann ist die Motivation auch bei Lehrkräften zum Umdenken sehr viel größer. Eine riesige Aufgabe ist es so und so.
Ich lehne mich jetzt mal weit aus dem Fenster mit so vielleicht so einem kleinen Zwischenfazit. Wenn wir über neue Prüfungsformate, zeitgemäße Prüfungsformate reden, kommen wir nicht drum rum, Strukturfragen zur Schule zu klären. Das ist so eine Grundposition von dir, vielleicht ja auch von euch, als Verband zumindest und vielleicht ja auch von einer Mehrzahl oder einer Vielzahl von Schülerinnen und Schülern. Und wenn wir über die Grundstruktur des Systems reden, muss man vielleicht die Frage stellen, ob Schulen mehr für die jungen Menschen da sein sollten und die jungen Menschen weniger für die Schulen da sein sollten, so wie die Schule funktioniert.
Das ist ein sehr valider Gedanke. Mhm. Also ich sage immer, SchülerInnen sind die größte Gruppe an Schule. Niemand ist so oft vertreten wie die Rolle SchülerInnen an einer Schule. Und trotzdem sind es diejenigen, die am wenigsten mitzubestimmen haben. Es sind diejenigen, die am wenigsten auch vor Ort entscheiden können. Es sind diejenigen, die am leisesten sind, weil sie gar nicht wissen, wie sie irgendwie ihre Stimme laut machen. Und ich glaube, dass deswegen aber ganz viel Expertise verloren geht im Bereich Bildung, weil SchülerInnen am besten Bescheid wissen, wie es ihnen geht und was sie brauchen, um in Schule gut lernen zu können. Und ich glaube, deswegen müssen wir schon oft oder öfter auf SchülerInnen hören, die öfter an den Tisch holen und auf die Expertise vertrauen. Und dazu zählt aber, glaube ich, auch, dass wir Schule von SchülerInnen aus denken und dass es nicht darum geht, wie können wir das System für die Erwachsenen, die da arbeiten, sinnvoll strukturieren, sondern wie können wir für SchülerInnen einen Ort schaffen, an dem sie sich wohlfühlen.
Das muss ja kein Widerspruch sein, ne? Nee. Also ich glaube tatsächlich, ich hatte mal eine Podcast-Episode mit Gymnasialleitung von einem Gymnasium hier aus der Region, ne, die mit New Work in School, so haben sie das genannt, gesagt haben, naja, ein attraktiver Arbeitsplatz, Schule und ein angenehmer Lernort, die sind kein Widerspruch, sondern da sind ganz viele Synergien, die man heben kann. Und das ist tatsächlich auch was ich glaube, was ich aus meiner eigenen Erfahrung und aus meinen eigenen Experimenten so mitnehme, dass es kein Widerspruch ist, sondern ich glaube, dass man das ganz gut verbinden kann. Das pädagogische Fossil in mir hat aber immer Sorgen, muss ich wirklich sagen, also ich habe tatsächlich Sorgen um die Frage des Wissens- und Kompetenzerwerbs, das muss ich tatsächlich sagen. So eine kleine Sorge, ob sich das so in Wohlgefallen auflöst, wenn man immer nur auf die intrinsische Motivation setzt, weiß ich nicht. Also am Ende der Pudding, wenn der Pudding an der Wand hängt, ist es der Beweis, ne? Das muss man vielleicht auch wirklich mal den Mut haben, es zu probieren. Aber wenn der Pudding runterrutscht, ist das halt auch echt doof, ne? Das muss man, glaube ich, auch so sagen.
Ja, ich glaube, wir dürfen halt nicht nur auf intrinsische Motivation setzen. Also es gibt ja verschiedene Determinanten, die so unsere Entwicklung bestimmen. Es gibt indigene, exogene und autogene Determinanten, also welche, die von mir aus mir innerlich kommen, die mir auch angeboren sind, welche, die mein Umfeld bestimmt für mich. Und autogene Determinanten, das ist so ein bisschen das, was angeregt wird, was sozusagen ein bisschen von außen kommt, ein bisschen von innen. Das ist dann meine Persönlichkeit und wohin es mich so verschlägt, interessenstechnisch. Und ich glaube, dass wir da schon ganz viel Ressource drin haben. Also ich glaube, wir können nicht nur sagen, okay, ihr lernt einfach, worauf ihr Lust habt, sondern ich glaube, wir müssen auch also wir müssen von außen das Angebot stellen, das und das und das gibt es. Und ich glaube, man muss auch ab und zu ein bisschen anschieben. Aber das Anschieben kann halt oder sollte kein ich schmeiße dich in eine Richtung sein, sondern ich mache ein Angebot. Und ich kann dir die Vielzahl an Interessen aufzeigen. Und das muss aber nicht mit diesem Zwang und in diesem, ich muss jetzt in dieser Stunde, Freitag, 7., 8. Stunde Matheunterricht, hatte ich in meinem Abiturjahr innerlich, mein Kopf war aus, mein Kopf hat da, glaube ich, wirklich gar nichts mehr gelernt. Fürs Abitur hat es gereicht, aber hätte ich mir eher aussuchen können, wann ich das mache
Du hast die
und in
Zeit
welchem Rahmen ich das
abgesessen und hast
mache.
die eigentlichen Inhalte dann später irgendwie anders
Genau.
nachgeholt, wahrscheinlich, ne? Ja.
Genau. Und so, ich hatte eine wahnsinnig tolle Mathelehrerin, und hätte die sich mit mir halt, weiß ich nicht, Mittwoch, 3., 4. Stunde so gegen 11 Uhr hingesetzt, dann hätte ich wahrscheinlich auch ein größeres Interesse daran gehabt. Und ich hätte diese externe Motivation von einer Person, die überzeugt von ihrem Fach ist, gebraucht, um innerlich das Gefühl zu haben, oh, da habe ich Lust drauf, das zu lernen. Aber ich glaube, wir brauchen einfach das muss Hand in Hand gehen, dass wir von außen motivieren, um innere Motivation auch zu stärken. Und zeitgleich müssen wir innere Motivation auch zulassen. Und dass, wenn jemand halt Lust hat, boah, mega viel Bock, Chemie zu machen oder Kunst zu machen oder Geschichte zu machen, dass man dem auch Raum gibt, da vielleicht auch ein bisschen mehr zu machen als in einem anderen Fach. Und dass man das halt ausgleicht, dass wir Basiskompetenz überall haben, aber dass man nicht überall verstärkt reingehen muss, zum Beispiel.
Jetzt spinnen wir einfach nochmal die Idee weiter. Jetzt, weiß nicht, 2040, die Schule hat sich im Wesentlichen so umgebaut und es gibt solche Schulen und solche Schulen, aber diese Ideen, die haben sich schon niedergeschlagen. Und jetzt geht es aber tatsächlich um Abschlussprüfungen, um Abschlüsse zu vergeben. Was machen wir mit denen?
Ich habe ein ganz großes Glück als Schülervertreterin. Ich darf nämlich sagen, das ist ein Thema, wo sich, also wenn es um den NC geht, ist ein Thema, das müssen sich die Universitäten überlegen. Was man aktuell ja schon sieht, ist, dass wenn es zum Beispiel um Ausbildungsberufe geht, es ja ganz oft gar nicht mehr ums Abschlusszeugnis geht, sondern dass die Leute sich tatsächlich die Auszubildenden einladen, dass sie die kennenlernen, dass es da so Aufnahmetests gibt. Wir haben das auch für einige Studiengänge, dass man eher einen Test schreibt, als nur über die Abiturnote reinzukommen.
Aber wir brauchen ja trotzdem diesen, wenn wir die Abschlüsse nicht abschaffen wollen, dann müssen wir ja irgendein Format haben, wie zumindest die Schulen dann diese Prüfung des Abschlusses gestalten.
Ich glaube, am Ende des Tages unterscheiden sich Abschlussprüfungen gar nicht so sehr von der Leistung, die ich vorher die Zeit schon erzielt habe. Und wenn ich Lehrkräfte habe, die meinen Prozess kennen und meine Leistung kennen, brauchen die nicht zwingend eine Abiturprüfung, um zu sagen, du hast diese Note, sondern diese Note wird sich vermutlich von den 4 Halbjahren vorher kaum unterscheiden. Und ich glaube, eine Einschätzung darüber, was die Person kann am Ende der Schullaufbahn, kann ich auch als Lehrkraft treffen, ohne eine Prüfung gehabt zu haben, die ich irgendwie anonymisiert korrigiert habe. Deswegen würde ich sagen, brauchen wir, wenn wir langfristig denken, müssen wir halt dieses Notenkonstrukt gar nicht mehr haben, sondern haben dann einfach auch eine schriftliche Rückmeldung zum Beispiel dazu, was für Kompetenzen hat die Person alles. Und natürlich geht damit dann halt ein größerer Aufwand bei den Universitäten und Ausbildungsberufen einher, dass man halt nicht mehr nur auf eine Abiturnote guckt, gegebenenfalls, sondern dass es dann halt flächendeckend stärker in Richtung Bewerbungsgespräche, Aufnahmetests oder ähnliches gehen muss. Am Ende des Tages haben wir auch viele NC-freie Studiengänge. Also da ist es ja nicht mehr abhängig davon, was ich habe, und was am Ende in diesem Zeugnis steht, sondern solange ich irgendwie ein Zeugnis habe, reicht es ja aus.
Also so eine die Notwendigkeit einer Abschlussprüfung, die dann einen relativ hohen Anteil der Note am Ende ausmacht, die siehst du so nicht. Okay.
Also das ist jetzt, wie gesagt, langfristig fordern wir die Abschaffung von Noten und damit würde sich das halt so ein bisschen erübrigen. Es ist halt aber auch wirklich die Frage, naja, wenn ich tatsächlich nicht dieses klassische Prüfungsformat habe, dann kann ich ja auch keine richtige Abschlussprüfung in dem Umfang gar nicht machen. Was ich mir zum Beispiel aber vorstellen könnte, wo man nochmal ein bisschen flächendeckender Kompetenzen abfragen kann, ist, dass man eher Richtung besondere Lernleistung geht, was es ja aktuell schon gibt, die BEL, womit man ja eine von 5 Prüfungen ersetzen kann. Wo man ja zum Beispiel auch verschiedene Kompetenzen innerhalb dieses Schriftstückes irgendwie aufzeigen und vorzeigen muss. Ich könnte mir vorstellen, dass man sowas eher macht, wenn man sagt, okay, man will irgendwie nochmal was haben, was Handfestes ist. Aber ich glaube, dass diese ganz klassischen Prüfungen nichts sind, was langfristig hält, wenn wir darüber sprechen, dass wir eigentlich ein Schulsystem brauchen, was nicht einkategorisierte Noten und Notenpunkte.
Bei allen negativen Auswirkungen, die diese klassischen Prüfungsformate haben, Klausuren, Klassenarbeiten, wenn ich in so offenere Formate gehe, die vielleicht auch noch weniger objektiv oder intersubjektiv nachvollziehbare Kriterien haben, also von Objektivität würde ich auch überhaupt nicht reden, aber ich glaube, so intersubjektiv nachvollziehbar, man kann das schon ansatzweise schaffen, dass man nachvollziehen kann, was muss man für eine halbwegs gute Klausurleistung erbringen. So mängelbehaftet das ist. Wenn wir davon weggehen zu so offeneren Prüfungsformaten, mache ich nicht die Machtasymmetrie zugunsten der Lehrerinnen und Lehrer noch viel größer? Weil wird es nicht noch beliebiger?
Aber wenn ich nicht bewerte, dann habe ich auch kommt ja die Lehrkraft aus dieser Machtposition überhaupt raus. Also ich glaube, das ist auch ein grundsätzliches Verständnis von Schule, was damit einhergehen muss. Wenn ich ein Miteinander lebe und wenn es nicht darum geht, ich bin die Lehrkraft und ich habe hier die Hoheit und ich bewerte dich und ich bin die Schülerin und ich werde bewertet und ich kann vielleicht auch mit meinen Sorgen und Ängsten und Feedback gar nicht zur Lehrkraft gehen, weil von der kriege ich eine Note. Wenn das gar nicht mehr der Fall ist, sondern wenn wir uns verstehen als Menschen, die begleiten und begleitet werden auf einem langen Weg dessen, von ich lerne schreiben bis hin zu ich kann komplexe Texte interpretieren und Differentialgleichungen lösen, wenn das der Weg ist, den ich gehe in Schule und dass der Anspruch ist, diesen Weg einfach gemeinsam zu gehen und da Hürden gemeinsam zu überschreiten, dann braucht man das, glaube ich, gar nicht, weil es dieses Macht- und Hierarchiegefälle gar nicht erst so richtig gibt. Und ich glaube, das ist aber auch einfach ein grundsätzlicher Mindset-Change, der damit einhergehen muss.
Ja, und die Strukturen müssen es hergeben, dass der funktioniert, ne? Wenn ich in den Strukturen bin, dass ich diese Rolle habe, und dann wird das schwierig, dieser Rolle zu entkommen, ne? Dann wird es, glaube ich, manchmal so quer. Also ich denke halt so, das ist jetzt ja alles das sind ja sehr große grundsätzliche Themen. Wenn man so auf dem halben Weg davon ist oder vielleicht nur auf dem Drittelweg und diese Formate, sagen wir mal, ein bisschen öffnet, weicher, flexibler gestaltet, aber in die grundsätzliche Tatsache, dass es Noten gibt und Abschlüsse, wenn man da nicht raus ist, das ist so ein Punkt, wo ich manchmal denke, ja, das macht eine große, also das macht die Machtasymmetrie zumindest temporär vielleicht größer. Das ist so ein bisschen was, wo ich manchmal so meine Bedenken habe.
Ja, ich glaube, man muss es halt wirklich gut nachvollziehbar machen. Ich glaube, dass damit aber wirklich ganz oft einfach einhergeht, dass Lehrkräfte dass man sich selber als Lehrkraft hinterfragt. Und das ist, also dass man auch selber ganz klar und transparent macht, wie die Bewertung funktioniert. Und dass man auch, vor allem, wenn Menschen dann auf einen zugehen und sagen, hier, das konnte ich nicht nachvollziehen, oder eine ganze Klasse irgendwie sagt, das haben wir irgendwie nicht verstanden, dass man dann sich nicht persönlich angegriffen fühlt, sondern dass man das halt, also dass man auch das als Teamsache ansieht. Und ich glaube, das ist was, das kann ich auch, wenn ich schon Noten gebe. Ich glaube, dass wir da an vielen Stellen die Hierarchie einfach ein bisschen durchbrechen müssen. Und Dinge, die man da zum Beispiel schon machen kann, um da jetzt schon, auch wenn ich noch Noten vergebe, ein größeres Miteinander zu schaffen, ist, mich auf eine Augenhöhe zu begeben, indem sich zum Beispiel alle duzen. Das ist jetzt eine persönliche Erfahrung aus meiner Schulzeit. Ich durfte alle meine Lehrkräfte duzen. Die haben uns auch geduzt, immer, überall. Und das hat dafür gesorgt, dass wir an ganz vielen Stellen sehr, sehr viel einfacher Feedback geben konnten, dass wir Feedbackgespräche geführt haben und ohne, dass sich jemand persönlich angegriffen gefühlt hat, weil es eben keine großen Hierarchien gab oder die sich dadurch schon mal automatisch reduziert haben. Und ich glaube, das ist was, das können wir schon auch mit Noten machen, aber auch dafür braucht es jetzt schon eine Offenheit. Und für die kann man immer nur plädieren und ich glaube, das ja, erfordert am Ende des Tages aber wirklich sehr, sehr viel kritisches Selbsthinterfragen. Und natürlich kann es immer sein, dass Bewertung wird immer subjektiv sein. Die Frage ist nur, wie gut mache ich sie nachvollziehbar und was ist mein Anspruch an die Person und wie kommuniziere ich den auch im Vorhinein? Also nicht nur im Nachhinein zur Klausur irgendwie einen Bewertungsbogen mitgeben, sondern das Erwartungsbild im Vorhinein zu kommunizieren, das will ich von euch sehen.
Ich spinne die Idee jetzt nochmal weiter, wenn man sowas kombiniert, also das sagen wir mal, das ist am Ende der Schullaufbahn, ob jetzt nach 10 Jahren oder 13 Jahren, gehe ich raus und kriege vielleicht, sagen wir mal, ein Portfolio mit, Da steht dann drauf, was die Einschätzung der Lehrkräfte sind, wo die Kompetenzen sind, wo vielleicht auch irgendwie Kompetenzen nicht so ausgeprägt sind. Und zeitgleich als ein anderer Baustein ein permanentes durchgehendes Assessment von Klasse 1 bis 10 oder 13 über Grundkompetenzen Mathe, Deutsch, Rechtschreibstrategien, Leseverständnis, Sprachverständnis, mathematisch-naturwissenschaftliches Verständnis, was vielleicht durch standardisierte Tests permanent geprüft worden ist. Das wäre ja mehr so ein Dashboard, wenn man es jetzt irgendwie neudeutsch packt. Ist das eine Utopie oder ist das eher was Dystopisches?
Ich glaube, das ist schon was, was man auf dem Weg auf alle Fälle mitnehmen kann. Also ich glaube, so Portfolios zu bauen, ist wahnsinnig sinnvoll. Am Ende ist das ja nichts anderes, was heutzutage alle auf ihrem LinkedIn-Profil machen, wo sie sich selber auch irgendwie nur irgendwelche Kompetenzen zuschreiben und sagen, hier habe ich ein Arbeitszeugnis, was mir sagt, das und das kann ich. Ich glaube, das macht schon Sinn. Ich glaube halt, bei diesen ganzen Prüfungs- und Testsachen müssen wir immer noch den Faktor mentale Gesundheit mit bedenken und halt schauen, dass wir diese Prüfungsformate so gestalten, dass es halt keine reine Stresssituation ist. Was wir uns zum Beispiel auch als Bundesschülerinnenkonferenz übergangsweise vorstellen könnten oder bis zu einer utopischen, wir haben alle Noten abgeschafft, Sache, dass man zum Beispiel auch schaut, ab wann muss ich denn überhaupt erstmal bewerten und ab wann kann ich vielleicht auch rein auf die Einschätzung von Lehrkräften gehen. Weil natürlich sind Bewertungen immer subjektiv, aber was man zum Beispiel tatsächlich sehr gut auch einfach schriftlich bewerten kann, ist, kann die Person schon freie Texte schreiben oder nicht? Und das kann ich auch einfach in drei Sätzen machen. Und dann brauche ich vielleicht für die Grundschule gar nicht in dem Umfang, wie wir es aktuell machen, schon Bewertungen in Notenform. Sondern vielleicht kann man auch da schauen, okay, ab wann gibt es standardisierte Tests, ab wann oder bis wann gibt es einfach nur schriftliche Rückmeldungen. Aber zum Beispiel auch diese schriftliche Rückmeldung zum Ende der Schullaufbahn ist, glaube ich, was am Ende auch verschiedenen Einzelakteuren mehr bringen würde. Also wenn ich das einem Ausbilder gebe, lernt er ja viel mehr über mich als Person und ob er mich ausbilden soll, auch nach einem Abitur. Mehr, wenn da ein schriftlicher Text ist, wo steht, das und das und das kann die Person, als wenn er einfach nur ein Zeugnis bekommt.
Wenn man mal auf den Reformdiskurs guckt, wenn man zum Kern des Themas da eigentlich zurückkommt, Reformdiskurs um die neue gymnasiale Oberstufe, nach und nach wird jetzt die KMK-Vereinbarung in den Bundesländern in Prüfungsordnung umgesetzt. Wenn du hast zwei Wünsche, was passieren darf, und du hast einen Wunsch, was auf gar keinen Fall passieren darf. Was wünschst du dir von den Bundesländern, die das jetzt in Prüfungsordnung gießen?
Oh Gott.
Oh Gott.
Was darf auf gar keinen Fall passieren?
Und was soll auf jeden Fall passieren?
Was darf auf gar keinen Fall passieren? Es darf nicht passieren, dass nicht mit Schülern gesprochen wird. Egal, wie man das umsetzt, es gibt in jedem Land im Bund eine Landesschülervertretung. Setzt sie an den Tisch und redet mit denen vorher darüber, wie man das macht oder was vielleicht noch die Gedanken der SchülerInnen dazu sind, weil in diesen Erarbeitungsprozessen oft SchülerInnen untergehen. Und ich glaube aber, dass an der Stelle es sehr, sehr sinnvoll ist, da auch nochmal einen kleinen Realitätscheck zu haben, weil natürlich auch die Landesschülervertretungen nochmal andere Perspektiven haben als ich, vor allem bundeslandspezifischer. Ich glaube, deswegen müssen die auf alle Fälle mit an den Tisch. Was muss auf alle Fälle passieren? Es muss umgesetzt werden. Und das eher als in 10, 15 Jahren, wenn wir eigentlich schon weiter sein wollen. Also ich glaube, wir müssen dann ganz zeitnah sein. Und was muss auch passieren? Wir dürfen den auch was Größeres. Also weißt du, nur weil das Thema jetzt einmal irgendwie behandelt wird, darf es nicht irrelevant werden. Wir müssen es zeitnah umsetzen und wir dürfen aber auch nicht stagnieren, sondern müssen weiterentwickeln. Ich glaube, das ist ganz, ganz wichtig. Und oft redet man sich damit raus, dass wir ja erst vor 2 Jahren irgendwie da was Neues reingeschrieben haben ins Schulgesetz. Und ich glaube aber, wir sind in so einer schnelllebigen Zeit, wir müssen da dranbleiben und uns weiterentwickeln und stetig kontrollieren und qualitativ verbessern.
Okay. Vielleicht ganz zum Ende. Ich kann mir vorstellen, es gibt bestimmt einige Hörerinnen und Hörer, die hören das und die teilen auch deine Perspektiven auf die Probleme des Systems, die zucken aber innerlich zusammen bei so manchen Ideen. Und was kannst du denen eine Brücke bauen irgendwie? Warum die vielleicht den Mut haben sollten, sich auf die Ideen einzulassen?
Also ich glaube, es ist sehr in Ordnung, bei mancher Idee zusammenzuzucken. Ich bin junge 19 Jahre alt. Ich bin noch in meiner Sturm- und Drangphase, sage ich gerne. Ich fühle mich noch dem jungen Schiller und Goethe sehr verbunden. Nein, ich glaube, es ist einfach ein Thema, wo man sich oft reindenken muss. Und ich glaube, es braucht einfach wirklich viel Vorstellungskraft, sich in ein System reinzudenken, das ganz anders funktioniert als das, was wir heute kennen. Deswegen würde ich als allererstes sagen, niemand sollte sich einen Vorwurf machen. Ich glaube auch, dass nicht alle Ideen, die ich habe oder die wir als Bundesschülerinnenkonferenz an der Stelle vertreten, das Nonplusultra sind. Ich glaube, da müssen ganz viele Gruppen miteinander sprechen und man muss sich an den Tisch setzen. Ich glaube aber auch nur, weil man sich nicht alles vorstellen kann, würde ich immer dazu raten und darum bitten, trotzdem zu träumen. Weil geträumte Politik ist keine, die wir heute und morgen umsetzen können, aber es ist vielleicht die Politik von übermorgen und deswegen macht es trotzdem Sinn, da dran zu bleiben. Und per se würde ich auch immer sagen, am Ende des Tages immer gern an SchülerInnen denken, immer daran denken, was hätte ich mir vielleicht gewünscht. Und ja, früher hat es auch funktioniert, aber wäre es nicht vielleicht anders doch schöner gewesen? Und ich glaube, den Gedanken ein, zwei, dreimal zu haben, lohnt sich auch, um mit der einen oder anderen Idee konformer zu gehen. Und wenn jemand ganz großen Redebedarf hat, dann sind wir auch sehr gerne erreichbar und man kann uns schreiben und eine E-Mail schreiben, eine Direct Message auf Instagram oder eine Nachricht über LinkedIn oder wo auch immer. Wir sind über viele Quellen zu erreichen. Dann kommen wir auch gerne nochmal ins Gespräch bei konkreten Fragen.
Amy, ich danke dir für die Zeit. Ich fand das sehr spannend und ja, also ich denke, das bereichert auf jeden Fall die anderen Perspektiven, die ich zu dem Thema hier schon hören durfte. Danke dir.
Vielen, vielen Dank, dass ich da sein durfte.
Das waren die Schulentwickler, der Podcast für Schulentwicklung aus der Praxis. Wenn euch die Episode gefallen hat, ihr Ideen oder Anstöße für eure Schulentwicklung mitnehmt, dann hinterlasst gerne eine Bewertung oder einen Kommentar und abonniert die Schulentwickler. Ganz besonders freue ich mich, wenn ihr meinen Podcast über meine Ko-Fi-Seite unterstützt. Informationen dazu findet ihr in den Shownotes. Und denkt daran, vertiefende Informationen zu den Themen der Episoden und Akademien gibt's auch auf die-schulentwickler.de.